Johannes 14, Vers 26. Jesus Christus spricht: Aber der Vermittler, der Heilige Geist, den wird der Vater senden in meinem Namen. Und er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Römer 8, die Verse 14 bis 16 und 26. Der Apostel Paulus schreibt: Diejenigen, die der Geist Gottes führt, sind Gottes Kinder. Ihr habt nämlich nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, auch nicht einen Geist der Angst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft bekommen, indem ihr ruft: Papi, Vater. Ebenso kommt der Geist unserer Schwäche zu Hilfe. Wir wissen nicht, was wir beten sollen oder wie wir beten sollen, sondern er, der Geist, tritt für uns ein mit wortlosem Stöhnen. Galater 5, Vers 22. Der Apostel Paulus schreibt: Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Epheser 4, Vers 3 schreibt Paulus: Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem festen Bund des Friedens. Und in 1. Korinther 6, Vers 19: Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Er ist in euch. Ihr habt ihn von Gott. Ihr gehört nicht euch selbst. In Epheser 1, Vers 13: Ihr habt die Wahrheit gehört. Das ist die gute Nachricht von unserer Errettung durch Christus. Und weil ihr es glaubt, seid ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist, den Gott versprochen hat. Wir gehen davon aus, dass der Heilige Geist bei uns am Werk ist. Das ist so normal, dass wir gar nicht drüber reden. Was bedeutet es aber, dass der Heilige Geist den Christen gegeben ist? Und wer ist das überhaupt? Wie gehen wir mit ihm um und wie reden wir von ihm? Der Heilige Geist ist ein Geist des Dienstes. Er soll vermitteln zwischen Mensch und Gott. Er soll uns lehren wie ein Lehrer. Und er soll uns erinnern, was Jesus gesagt hat, wie ein Historiker. Stell dir vor, du bist zum Tee bei King Charles eingeladen. Da muss dir jemand erklären, wie man sich benimmt. Du musst auf die Etikette und das Protokoll achten. Dafür gibt es den Zeremonienmeister. Und es gibt Übersetzer, denn dein Englisch ist nicht gut genug, um mit dem König zu sprechen. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, betreten wir den Thronsaal Gottes. Hier ist ein heiliger Ort. Wir wissen als natürliche Menschen nicht, wie wir uns darin benehmen sollen. Der Heilige Geist ist für uns der Zeremonienmeister und der Übersetzer in der Gegenwart Gottes. Er dient uns, damit wir bei Gott sein können. Und er dient Gott, indem er uns weitergibt, was Gott uns sagen will. Der Heilige Geist dient uns, indem er uns beibringt, Gott Papi zu nennen. Paulus hat tatsächlich das aramäische Wort für Papi oder Fati hier aufgeschrieben. Paulus spricht von der Frucht des Heiligen Geistes. Merke, Frucht in der Einzahl. Es geht nicht um mehrere Früchte, aus denen man sich dann eins aussuchen kann. Paulus hat immer drei Begriffe geschrieben und dann erst ein Komma gesetzt. So geht es ihm vermutlich gar nicht um 9 verschiedene Eigenschaften, sondern es geht um 3 Supereigenschaften. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und diese 3 Bindestrich-Eigenschaften sind zusammen eine einzige Superfrucht, die nur der Heilige Geist wirken kann. Er wirkt in uns diese 3 Bindestrich-Eigenschaften, die aus insgesamt 9 positiven Eigenschaften bestehen. Und für welchen Zweck? Wir sollen damit dienen. Die Liebe Gottes soll durch unsere Persönlichkeit in der Welt aufleuchten. Die Gabe des Heiligen Geistes nach 1. Korinther ist folgendes: Worte der Weisheit, Worte des Wissens, also der Erkenntnis, Glaube, Gabe der Heilung, Wunderkräfte, Prophetie, Unterscheidung der Geister, verschiedene Sprachen, Übersetzung dieser Sprachen und all das unter der Überschrift: Der eine Geist schenkt sie zum Nutzen für alle. Auch hier ist der Heilige Geist ein Geist des Dienens. Mit seinen Gaben sollen sich alle in der Gemeinde gegenseitig dienen. Paulus benutzt das Bild vom Körper, wo Christus das Haupt des Gemeindekörpers ist und alle, die zu Christus gehören, sind Körperteile. Sie müssen sich gegenseitig dienen, damit der Körper des Christus funktioniert. Wer zu Christus gehört, der gehört sich nicht mehr selbst. Der Heilige Geist zieht bei ihm ein. Und es ist unsere Aufgabe, ihm Platz zu machen in seiner Wohnung. Denn unser Körper soll sein Tempel sein. Jeder, der dir begegnet, soll wissen, wer in deinem Geist wohnt. Das wissen auch die geistlichen Mächte und Gewalten. Die Menschen um dich herum sollen es auch wissen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du gehörst Gott. Sein Namensschild steht an dir. Du wirst bewohnt von Gottes Geist. Das muss doch Konsequenzen haben für unser Leben. Wie wird sichtbar, dass der Heilige Geist in uns wohnt? Das muss doch beeindruckende Wirkungen hinterlassen. Schauen wir uns noch einmal die Wirkungen an, die Paulus aufgeschrieben hat, diese drei Superfähigkeiten: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Einheit, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Glaube, Gabe der Heilung, Wunderkräfte, Prophetie, Unterscheidung der Geister, verschiedene Sprachen und Übersetzung dieser Sprachen. Mann, das ist viel. Heilung, Wunderkräfte und Prophetie sind Gaben, die können spektakulär sein. Die Heilungen, bei denen ich dabei war, sind aber in der Stille geschehen. Sie haben weniger ein begeistertes Jubeln ausgelöst. Vielmehr kam erleichtertes Aufatmen, Stille, tiefe Dankbarkeit, die zu Tränen rührte, Freude, Frieden und Ruhe. Wer es für sich selbst erlebt, für den ist das mal spektakulär. Aber gleichzeitig ist es so intim, dass es eine seelische Vergewaltigung wäre, so etwas im Fernsehen zu zeigen. Eine besondere Heilung war für mich: Meine Mutter wurde mit Ende 70 von Parkinson geheilt. Das ist eigentlich unheilbar. Das geschah nicht plötzlich, sondern in einem langen Prozess durch die Liebe der Geschwister in der Gemeinde in Gevelsberg. Und in unserer Gemeinde ist eine Frau von Lungenkrebs geheilt worden. In einem Jahr im Sommer wurde ihr gesagt, dass die Lunge so voll Krebs ist, dass sie Weihnachten nicht mehr lebt. Und einige Wochen später war der Krebs weg. Man konnte am MRT noch einige Schatten sehen auf der Lunge, aber der Krebs war nicht mehr da. Viele hatten für sie gebetet. Das war wahrlich ein Wunder. Ich habe verschiedene Wunder erlebt. Da waren so kleine Überraschungsmomente mit dabei, wo ich gedacht habe, wow. Aber es gab auch große Ereignisse, in denen eine ganze Gruppe von Menschen in einem Prozess vom Bösen zum Guten verändert wurde. Sie stritten vorher gegeneinander und waren plötzlich ganz einig und hatten sich gern lieb. Durch gelebte Liebe geschehen mehr Heilungen und Wunder als durch donnernde Prediger, die aufgeregt hin und her laufen. Die stehen auf dem Markt und an den Ecken und im Fernsehen und im Internet. Die laufen über große Bühnen, damit alle sie sehen. Und Jesus sagt ihnen, die haben ihren Lohn schon bekommen. Die Superfrucht aus Galater 5 kommt nicht laut daher. Wir erleben sie, indem wir liebevoll miteinander umgehen. Das bringt keine Spektakel. Wir machen die anderen nicht zu Opfern unserer Nächstenliebe, damit wir sagen können, schaut mal her, wie liebevoll ich bin und das ist mein Liebesopfer, nicht wahr? Er ist jetzt ganz glücklich. Hey, du bist doch glücklich, oder? Bist du nicht glücklich? Ah, dann musst du dich mal ein bisschen mehr Mühe geben. Merkt ihr, solche spektakuläre Geschichte funktioniert da einfach nicht. Wir bringen einen fröhlichen Frieden, in dem Menschen sich entwickeln und frei leben können. Worte der Weisheit und Worte des Wissens, die tauschen wir in unseren Bibelstunden und Gebetsstunden und Hauskreisen und so weiter aus. Da erleben wir, dass diese Gaben weit verbreitet sind bei uns. Vergangenen Dienstag erst in der Allianz Gebetswoche per Zoom, da haben wir das erlebt. Wir waren nur zu viert. Da kann man enttäuscht sein, dass es nur so wenige waren, aber wir sind nach 2 Stunden auseinandergegangen und waren so reich beschenkt. Wir waren geradezu beglückt durch unsere Gespräche über den Glauben. Da ging es auch um Zweifel. Aber wir haben uns gegenseitig beschenkt und gute Dinge sagen können und wir haben voneinander gelernt. Wir haben dankbar dieses Geschenk des Heiligen Geistes entgegengenommen. Das war klasse. Wenn dir Worte der Weisheit und der Erkenntnis fehlen, dann besuch unsere Kreise. Dort begegnest du der Wirkung des Heiligen Geistes. In Seelsorge und in Predigt wird viel Prophetisches gesagt. Prophetie bedeutet ja Folgendes: Gott will einem Menschen oder seinem Volk, seiner Gemeinde, etwas zur Lage sagen, etwas Aktuelles. Gott beauftragt dann bestimmte Menschen, diese seine Worte weiterzugeben. Und dieser Beauftragte von Gott ist dann der Prophet. Und der Prophet gibt es den Empfängern weiter und die Empfänger sind dann die Beschenkten. Manches wichtige Wort von Gott müssen wir uns einfach von den Glaubensgeschwistern sagen lassen. Dietrich Bonhoeffer meinte, der Christus im anderen ist immer stärker als der in der eigenen Seele. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders und der Schwester. Wir brauchen einander, denn Gott redet durch die Glaubensgeschwister zu uns. Die Gabe der Prophetie liegt in der Regel bei Seelsorgern und Predigern. Wenn du in Predigt oder Seelsorge etwas hörst, das dich in deinem Leben weiterbringt oder das dich näher an Gott heranbringt, dann ist Prophetie geschehen. Und du ahnst vielleicht, dass das nicht spektakulär sein muss. Das geschieht in Seelsorgegesprächen hier nach dem Gottesdienst ständig. Prophetie ist darum nicht erstmal was Spektakuläres. Sie ist immer da, wenn die Gemeinde Christus folgt und im Gebet vor Gott ist. Wäre Prophetie nicht da, würden wir ständig in die Irre laufen und unseren Glauben verlieren. Aber sie geschieht oft in der Stille und selten spektakulär laut. Ohne die Unterscheidung der Geister können Älteste nicht die Gemeinde leiten. Wäre diese Gabe nicht bei den Ältesten dieser Gemeinde, dann gäbe es diese Gemeinde in Unterdörn 77 in Barmen nicht mehr, spätestens seit den 1980er Jahren nicht mehr. Mein Vorgänger August Jung und Hartmut Weil haben seit den 1960er Jahren angefangen, die Geschichte des Bundes freier evangelischer Gemeinden zu erforschen. Wenn nun der Geist der Historiker die Gemeinde ergriffen hätte, dann wäre hier heute ein Museum. Der Unterdörn ist aber eine lebendige Christusgemeinde. Denn die Ältesten und Pastoren haben die Gemeinde im Geiste Jesu weitergeführt und nicht im Geist von Historikern. Wenn wir uns bewusst werden, dass der Heilige Geist da ist und bei uns und in uns handelt, dann müsste man doch in Verzückung geraten oder springt man doch auf und tanzt und jubelt. Das machen manche. Außer man heißt Thorsten Wader. Aber die ganze Woche begleitet mich der Heilige Geist. Er sitzt mit mir am Schreibtisch. Er spricht und fühlt und handelt, wenn ich in der Seelsorge mit Lebenden spreche. Er spricht und fühlt und handelt, wenn ich mit Sterbenden spreche und sie begleite. Er tröstet bei Beerdigungen. Wenn ich da tanzen und jubeln würde, das wäre nicht angemessen. Der Heilige Geist redet in der Predigt. Und manchmal schreibt er mir noch im Gottesdienst die Predigt um. Das ist dann anstrengend für mich. Aber er muss das tun, wenn ich bei der Vorbereitung der Predigt nicht richtig zugehört habe. Ich bin dann auf der Kanzel ganz auf ihn angewiesen oder besser gesagt ihm ausgeliefert. Der Heilige Geist ergreift mich nicht zu bestimmten Zeiten, sondern er ist immer da. Er wohnt in mir. Aber manchmal ist der Geist auch weit weg von mir. Das ist er nicht, weil er mal in die frische Luft geht. Sondern dann habe ich ihm die Tür zu seinem Tempel verschlossen. Das sind finstere Zeiten. Und Paulus mahnt darum, ihr sollt den Geist nicht löschen. Der Heilige Geist ist kein laut brüllender Populist. Er tritt nicht die Tür zu meiner Seele ein. Er klopft. Und wenn ich ihn einlasse, dann ist alles wieder gut. Christus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich einlässt, mit dem werde ich zusammen essen und Gemeinschaft haben. Und Christus kommt durch seinen Heiligen Geist. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ist dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, dass du ihn nicht rausschmeißen kannst. Du kannst ihn mit anderen Geistern vertreiben und vor die Tür setzen. Solche Geister sind Geister der Welt. Sie sind das Gegenteil des Heiligen Geistes. Hass, Zorn, Unfriede, Ungeduld, Frechheit, Arroganz, Unglaube, Aggression, Maßlosigkeit, Lügen statt Wahrheit. Satan ist der Vater der Lügen. Wir leben in einer Welt und Gesellschaft, in der das Lügen das Normale ist. Schon seit Adam und Eva. Und du bist immer in Gefahr, dich mit Lügen zu infizieren. Das ist eine wirkliche Pandemie. Wenn du dich infizieren lässt, bist du kein Tempel des Heiligen Geistes mehr. Du bist dann eine abbruchreife Ruine, in der der Satan wütet. Spürst du Unfrieden in dir? Wirst du von zornigen Gedanken getrieben? Dann ist es Zeit, Seelsorge zu suchen. Denn du bist mit Unheiligem vergiftet. Tu Buße, kehr um, bitte Christus um Vergebung. Dabei hilft dir der Heilige Geist. Er entlarvt die falschen Geister und Lügen, die dich verführen. Gib ihm die Schlüssel zu deinem Leben. Dann zieht der Heilige Geist wieder bei dir ein. Und er putzt und säubert dich, damit du wieder sein Tempel wirst. Wenn auch nur einer dieser Geister in dir toben, mag der Heilige Geist gar nicht gern zu Hause sein. Aber du sollst ein heiliger, reiner Tempel des Heiligen Geistes sein. In der Seelsorge kann dir ein prophetisches Wort helfen, die Geister der Welt wieder hinauszuwerfen. Und dann kommt der Heilige Geist gerne wieder hinein und es wird hell in deiner Seele. Mal was Persönliches. Wenn der Heilige Geist mit meinem Geist feiert, dann springe ich nicht auf und tanze, sondern ich bekomme eine Gänsehaut am ganzen Körper, ich werde starr und ich höre auf zu atmen. Ich kenne einige, die werden auch ganz ruhig, wenn der Geist sie besonders berührt. Andere springen lieber auf und tanzen und jubeln. Das ist bei den extrovertierten Typen so. Aber tanzen und jubeln ist kein untrügliches Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist es vielleicht bei extrovertierten Typen. Vor Ehrfurcht zu erstarren, ist aber auch kein untrügliches Zeichen für das Handeln Gottes. Das ist eher bei introvertierten Typen so. Zwischen dem Erstarren und dem Aufspringen gibt es so viele Varianten von körperlichen Reaktionen auf den Heiligen Geist, wie es Menschen gibt. Wir sollen den Geist nicht einschränken, auch nicht dadurch, dass wir nur bestimmte Reaktionen für richtig halten. Die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Der mächtige Geist ist in der Stille am stärksten. Seine Kraft überwältigt dich mit Sanftheit, nicht mit Lärm, Geschrei und Getöse. Gott ist dem Propheten Elia vor etwa 2850 Jahren in einem stillen Säuseln begegnet. Seither verzichtet Gott auf Lärm, wenn er seine Macht beweist. Er kommt in die Stille und er spricht in der Stille. Jesus schickt uns im Zusammenhang mit dem Vater Unser in die Abstellkammer, wo sonst niemand ist, da wo es dunkel ist und still. Er verspricht, dass Gott dich darin sieht. Das heißt, dass er durch seinen Heiligen Geist anwesend ist und in der Stille kannst du mit ihm sprechen und ihn hören. Die untrüglichen Zeichen des Heiligen Geistes sind diese: Frieden zwischen dir und den Glaubensgeschwistern trotz unterschiedlicher Meinungen. Einigkeit darin, dass wir nur Christus dienen wollen und dass wir nur ihm nachfolgen. Wenn wir uns gegenseitig in Liebe und Wertschätzung dienen, ist das ein Zeichen des Heiligen Geistes. Wenn wir uns mit Ermahnungen und Prophetie dienen, wenn wir sehen, dass ein anderer auf einem Weg ist, auf dem er nicht Jesus nachfolgt, ist das ein Zeichen des Heiligen Geistes. Wenn du Ermahnungen und Prophetie annehmen kannst und umkehrst von deinen falschen Wegen und schlechten Verhalten, dann ist das ein Zeichen des Heiligen Geistes. Wenn du nicht mit dem Beten aufhören kannst, sondern immer betest, wenn du Böses mit Gutem durchbrichst, wenn du auf Hass mit Liebe reagierst, wenn du Gott deinen Papi nennen kannst, dann ist das ein Zeichen des Heiligen Geistes. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist einfach da ist. Er ist kein Prolet, der sich in den Vordergrund drängt. Ja, er ist sanftmütig und wir können ihn einfach überrollen und rauswerfen. Wir müssen darauf achten, dass wir ihn nicht löschen. Dazu muss jeder von uns üben, vor Gott stille zu werden. Wir werden still und hören zu, was der Geist uns sagt. All die Bilder und Gedanken und Wörter in unserem Kopf, die müssen mal schweigen. Wir lassen unsere Gedanken von seinen Gedanken füllen. Ganz zart, wie ein steter Tropfen, lassen wir ihn eindringen in unsere Seele. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist anwesend ist, auch wenn nicht spektakuläre Dinge passieren. Manchmal ist er geradezu nicht anwesend, wenn spektakuläre Dinge passieren. Der deutlichste Hinweis darauf, dass der Heilige Geist in einer Gemeinde anwesend ist, ist Frieden. Nicht Totenstille, sondern ein fröhlicher Frieden. Ein Frieden, in dem Entwicklung geschieht. Die Bibel nennt das Shalom. Die Superfrucht des Heiligen Geistes bringt fröhlichen Frieden, in dem Menschen sich entwickeln und frei leben können. Und da passiert dann das. Die einen sitzen ganz still, wenn der Geist sie besonders berührt, und die anderen tanzen voller Begeisterung mit dem Geist um sie herum. Das gehört zusammen. Du weißt, dass die Glaubensgeschwister bei dir sind, ob du stille bist oder tanzt. Sie begleiten dich. Du bist nicht alleine, wenn der Weg schwer wird. Das ist die Einheit des Geistes. Das ist der feste Bund des Friedens. Das ist die Freiheit in der Geborgenheit in Christus. So bist du in Christus und er ist in dir. Für deinen Alltag bedeutet das, du musst nie wirklich einsam sein. Der Heilige Geist ist ja immer bei dir, er wohnt in dir. Und du sollst nicht nur unablässig beten, sondern du darfst und kannst unablässig mit ihm sprechen. Du kannst dich darauf verlassen, dass du dem Heiligen Geist gegenüber nichts Dummes sagen kannst. Er weiß, was du wirklich meinst und fühlst, und er trägt das vor Gott. Und er gibt dir Antwort von Gott. Amen. An dieser Stelle wäre es gut, wenn du jetzt in die Stille gehst und dem Heiligen Geist begegnest. Ich wünsche dir viel Segen dazu. Und dann bewege doch mal im Gebet folgende Fragen. Welche Erlebnisse hattest du in deinem Leben, wo du im Nachhinein sagen könntest, jo, das war der Heilige Geist? Dann die Frage, was erwartest du an Wirkungen des Heiligen Geistes in deinem Leben? Und mach dich doch mal auf und sprich mit anderen Glaubensgeschwistern über deine Erfahrungen und Erwartungen mit dem Heiligen Geist. Viel Segen dabei.